ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger.
Guten Morgen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ganz schön viel los international. Viele wichtige Treffen. In New York beginnt heute die Generaldebatte bei den Vereinten Nationen. Und hier in Deutschland trifft sich die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe, um über weitere Hilfen für die Ukraine zu beraten. Da werden auch die deutschen Taurus-Marschflugkörper Thema sein. Über die Diskussion darüber sprechen wir mit unserem Reporter im Hauptstadtstudio. Außerdem fragen wir den Journalist und Cum-Ex-Experten Oliver Schröm, wie gefährlich der Skandal für Bundeskanzler Scholz jetzt werden kann. Denn der vielleicht wichtigste Prozess in diesem Komplex hat gestern begonnen. Und im Kommentar geht's gleich bei Lorenz Marold vom Tagesspiegel um den konfrontativen Protest der sogenannten letzten Generation. Aber jetzt erstmal alles, was heute wichtig wird.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Dienstag, der 19. September 2023. Der britische Schauspieler Jeremy Irons wird heute 75. Sie kennen ihn aus Filmen wie Die Unzertrennlichen oder House of Gucci. 1991 hat Irons den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. 60 Jahre alt wird heute Jarvis Cocker. Der Pulp-Frontmann hat vergangenes Jahr schon seine Autobiografie geschrieben. Da kramt er Sachen vom Dachboden aus und erzählt Geschichten dazu. Und ihren 55. Geburtstag feiert heute die Bundesfamilienministerin. Eigentlich heißt sie Elisabeth, bekannt ist sie als Lisa Paus.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Bei der UN-Vollversammlung in New York beginnt heute das größte diplomatische Treffen der Welt, die Generaldebatte. Rund 150 Staats- und Regierungschefs haben sich bis Sonntag angekündigt. Auch der ukrainische Präsident Zelensky ist dabei. Er soll zum ersten Mal seit Beginn des Krieges gegen sein Land am Hauptsitz der Vereinten Nationen sprechen. Vor ihm ist US-Präsident Biden dran. Außerdem sprechen der türkische Präsident Erdogan, Irans Regierungschef Raisi und heute Nacht unserer Zeit dann auch Bundeskanzler Scholz. Auch in diesem Jahr dürften der Krieg in der Ukraine und der Klimawandel wichtige Themen der Debatte sein.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Der Berliner Senat berät heute über die mittelfristige Finanzplanung. Finanzsenator Evers von der CDU will vorstellen, welche Gelder Berlin bis 2027 zur Verfügung stehen. Außerdem konstituiert sich heute die Senatskommission Klimaschutz nach dem Vorbild des Klimakabinetts auf Bundesebene. Und im Anschluss trifft sich noch die Taskforce zur Unterbringung und Integration Geflüchteter, um über Lösungen für die zunehmenden Herausforderungen zu diskutieren.
Zu Gast bei Freunden.
Die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich heute ab 10 Uhr auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz, der größten Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten. US-Verteidigungsminister Austin hat Amtskollegen und hochrangige Militärvertreter aus aller Welt eingeladen, um zum fünften Mal in diesem Format über Hilfen für die Ukraine zu beraten. Deutschland hat ein 400-Millionen-Euro-Paket angekündigt. Die von der Ukraine geforderten Taurus-Marschflugkörper sind nicht enthalten. Verteidigungsminister Pistorius musste seine Teilnahme heute wegen einer Corona-Infektion absagen.
Sportlich, sportlich.
Die Fußball-Champions League startet in die Gruppenphase. Borussia Dortmund hat eine Hammergruppe erwischt und spielt heute Abend um 21 Uhr gleich bei Titelmitfavorit Paris Saint-Germain mit Superstar Kylian Mbappé. RB Leipzig ist schon um 18.45 Uhr bei den Young Boys Bern in der Schweiz zu Gast. Der ukrainische Meister Schachtar Donetsk hat sich Hamburg als Heimspielstätte ausgesucht. Deshalb gibt es auch im Volkspark heute Abend Champions League vor 45.000 Zuschauern gegen den FC Porto.
Hoch die Tassen.
Die Konferenz der europäischen Rabbiner eröffnet am Abend ihren neuen Hauptsitz in München. Zeitgleich soll auch ein von Bayern gefördertes Zentrum für jüdisches Leben eingeweiht werden. Die Konferenz der europäischen Rabbiner vertritt als europäisches Rabbinat rund 1000 Mitglieder, darunter nach eigenen Angaben die größten jüdischen Gemeinden Europas. Bislang war der Hauptsitz der Organisation in London.
Und auf keinen Fall vergessen.
Apropos London. Heute vor einem Jahr war das Staatsbegräbnis von Queen Elisabeth II. In der Westminster Abbey haben ihr damals 2000 Trauergäste aus aller Welt die letzte Ehre erwiesen und am Fernsehen angeblich mehr als 4 Milliarden Zuschauer.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Das Brandenburger Tor ist noch nicht wieder sauber. Heute, nachdem die letzte Generation alle 6 Säulen des Denkmals am Sonntag mit oranger Farbe aus Feuerlöschern besprüht hatte, wird es wohl wirklich noch ein paar Tage dauern, bis alles beseitigt ist. Das Berliner Denkmalamt spricht von einem Wettlauf mit der Zeit tatsächlich, weil die Farbe währenddessen jetzt immer härter wird. Also das wird schon rausgehen, haben die gesagt, aber der Sandstein, aus dem das Brandenburger Tor besteht, der reagiert altersbedingt empfindlich auf äußere Einflüsse. Gemeint ist hier vor allem diese Hochdruckreinigung, die kann die Oberfläche beschädigen. Und noch ein kleiner Funfact am Rande, die Geräte zur Hochdruckreinigung laufen mit mobilen Dieselmotoren.
Ausgerechnet. Viele Menschen verstehen diese wilde Art des Protests, vor allem die Klebeaktionen, seit Monaten nicht, vorsichtig ausgedrückt, was dem Klimaaktivisten Nikolaus Freuzheim ziemlich egal ist.
Das ist kein Beliebtheitswettbewerb. Für die Politik ist es wichtig, was die für Umfragewerte haben. Aber für die letzte Generation sind die Umfragewerte irrelevant.
Eins ist klar. Der Dienstagskommentar mit Lorenz Marol.
Chefredakteur beim Tagesspiegel, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Hi. Ist die letzte Generation mit ihrer konfrontativen Haltung auf dem richtigen Weg?
Naja, also erstmal, ich halte die Aufregung nach wie vor für übertrieben. Wir haben ja schon ein paar Mal hier gesprochen drüber. Die Leute brauchen keine Klimaaktivisten, um im Stau zu stehen. Und gespräht wird in Berlin seit Jahrzehnten täglich von lauter Möchtegern-Banksys. Aber was die Frage betrifft, nutzt oder schadet das der Klimabewegung? Das sieht auf den ersten Blick ziemlich eindeutig aus. Also nach allem, was sich so beobachten lässt, schadet der Protest der Gruppe Letzte Generation dem eigentlichen Anliegen mehr, als dass er nutzt. Erklärtes Ziel ist es ja, die Bundesregierung zu einem Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energien bis zum Jahr 2030 zu zwingen. Dazu kommen Forderungen nach Maßnahmen wie Tempo 100 auf der Autobahn, 9-Euro-Ticket für alle und Einrichtung, Achtung, eines Gesellschaftsrates, darauf komme ich gleich nochmal kurz zurück. Für alles das braucht es Mehrheiten, mindestens in der Gesellschaft, bestenfalls im Bundestag, und davon ist die letzte Generation weiter entfernt denn je. Nach allen Umfragen, auch wenn sie die nicht interessieren, hat nicht nur massiv das Verständnis für den Protest selbst nachgelassen, sondern, und das ist viel, viel schlimmer, auch insgesamt die Unterstützung der Klimabewegung. Also statt fast 70%, diesmal gab, als Fridays for Future noch enorm viel Sympathie geerntet haben, sind es jetzt nur noch etwas über 30%. Und das, wie gesagt, nicht für die Aktionen der letzten Generation, sondern insgesamt für die Klimabewegung. Und das ist nach der Klimakatastrophe selbst, finde ich, die zweitgrößte Katastrophe. Und das ist auch der Grund, warum sich Fridays for Future zum Beispiel abgewandt hat. Dort heißt es nämlich, dass die letzte Generation für etwas kämpft, das längst erreicht war, nämlich Aufmerksamkeit zu schaffen für das, was die Klimabewegung in den Mittelpunkt stellen will. Und das ist eben auch der Grund, warum sich immer mehr Grüne abwenden, zuletzt wieder mal ganz entschieden und deutlich Renate Künast. Es ist eben keine gute Idee, die Leute gegen sich aufzubringen, die man braucht, um etwas durchzusetzen. Da können die Aktionen dann noch so zwanghaft symbolisch sein wie beim Brandenburger Tor, das jetzt das Tor, das Symbol für die Klimawende sein soll, als Symbol der Wende. Und deswegen wird es angesprüht. Also das kapiert wirklich echt keiner mehr. Dieser komplett verkopfte Aktionismus, den nur noch diejenigen verstehen, die nichts anderes mehr als sich selbst wahrnehmen, der erinnert dann eben inzwischen doch sehr an die sektiererischen linken Gruppen der 70er Jahre. Auch weil intern die Hoffnung genährt wird, man müsse das Land nur gründlich genug lahmlegen, dann werde der Bundeskanzler schon irgendwann auf die Forderungen eingehen. Dabei ist das Gegenteil richtig. Der Staat kann und wird sich nicht erpressen lassen. Auch das ist ja eine der Lektionen aus den 70er und 80er Jahren, als aus den damaligen Jugendprotesten immer radikalere Proteste hatten, bis hin zu Anschlägen, Selbsttötungen und Entführungen sich entwickelt haben. Darauf zu setzen, das ist echt Selbstverblödung aus Verzweiflung. Dazu passen dann leider auch so märtyrerartige Stellungnahmen mit Überschriften wie Liebe und Wut aus dem Gefängnis. Und dann letzter Punkt für heute, die Forderung nach einem Gesellschaftsrat. Da tut die Naivität, die dahinter steckt, ja schon beim Vortragen des Wortes weh. Eine langatmige Laberei am runden Tisch, bei der alle Ausgewählten nochmal wiederkäuen dürfen, was auch so schon alle längst wissen. Das ist wirklich das Allerletzte, was wir jetzt brauchen. Dafür haben wir nämlich schlichtweg keine Zeit. Ich sehe das in diesem Punkt genauso wie Fridays for Future. Die haben gesagt, wir brauchen nicht die radikalere Protestform, wir brauchen radikale Wirksamkeit. Genau so ist es. Mit Sitzblockaden Autos zu stoppen, Tore anzumalen, auch Autos, die ja ohnehin auch ohne Klimakleber im Stau stehen, das bringt uns der radikalen Wirksamkeit, der Wirksamkeit, keinen Millimeter näher.
Der Dienstagskommentar von Lorenz Marold vom Tagesspiegel. Dankeschön.
280 Millionen Euro Schaden. Zulasten des deutschen Steuerzahlers. Das ist die vorläufige Bilanz des Cum-Ex-Skandals. Immer wieder wurde auch Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem Skandal in Verbindung gebracht. In einem Untersuchungsausschuss berief Scholz sich auf Erinnerungslücken. Matthias Middelberg, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion.
Der Auftritt der, ich sag das so deutlich, wandelnden Erinnerungslücke Olaf Scholz ist wirklich bemerkenswert. Er will sich an nichts erinnern. Gleichzeitig will er sich aber sehr präzise daran erinnern, dass er in dieser Sache keinerlei politischen Einfluss genommen hat.
In Bonn begann gestern das Strafverfahren gegen Christian Olearius, den früheren Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Warburg Bank. Im Rahmen des Cum-Ex-Komplexes wird ihm besonders schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen.
Der Journalist Oliver Schröm recherchiert seit 11 Jahren zu den Cum-Ex-Geschäften und hat unter anderem das Buch Akte Scholz geschrieben. Er war gestern beim Prozessauftakt auch dabei. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben vor einem Jahr das letzte Mal mit Ihnen gesprochen. Damals haben Sie gesagt, dass es für Scholz noch gefährlich werden kann. Ist das jetzt soweit?
Ja, es wird zunehmend gefährlich und das hat zum einen mit dem Prozess zu tun, der gestern begonnen hat. Zum anderen, dass die Union im Bundestag einen Untersuchungsausschuss durchsetzen will, was die Ampel jetzt erstmal verhindert hat. Aber die Union ist nach Karlsruhe, hat Beschwerde eingelegt. Und es läuft alles auf das Wahljahr 2025 raus. Da wird es, denke ich mal, den Untersuchungsausschuss geben. Bis dahin ist Christian Olearius verurteilt. Damit hat er kein Aussageverweigerungsrecht mehr und muss dann auch im Untersuchungsausschuss reden. Jetzt vor Gericht kann er noch schweigen.
Er ist als Zeuge geladen. Warum, also wird er da kommen und was wird das ändern, wenn er immer wieder sagt, ich kann mich ohnehin an nichts erinnern?
Ich meine, Olearius wird der Banker. Der kann sich ja erinnern und er hat ja auch Tagebuch geführt und ich glaube, dass er über seine Tagebucheintragung noch andere Erinnerungen hat. Und er müsste dann, wenn er verurteilt ist und vom Untersuchungsausschuss steht, sprechen. Er kann da sich nicht auf Aussageverweigerung berufen und ja, dann ist halt die
Frage.
Und
dann möglicherweise Scholz belasten, jetzt habe
genau,
ich Sie verstanden.
Ja. Mhm.
Kommen wir nochmal zurück zu diesem Gerichtsprozess jetzt. Olearius hat die Cum-Ex-Geschäfte ja nicht persönlich ausgeführt. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass ihm die betrügerische Absicht der Geschäfte klar war. Ihm drohen 15 Jahre Haft, haben wir gerade gehört. Haben Sie den Eindruck, dass es da, anders als bei Scholz, der sich an nichts erinnern kann, ein Geständnis geben könnte? Also Olearius ist ja immerhin schon mal da beim Prozess.
Ja, mit 4 Anwälten, die ein bisschen auf Krawall gebürstet sind und auch gestern gleich damit angefangen haben, dass eigentlich Bonn gar nicht zuständig sei, sondern das Gericht in Hamburg. Also das wird ein ziemlich kontroverser Prozess. Und Olearius, ich kenne seine Tagebücher, das ist ein sehr dickköpfiger Mensch, also mit einem schnellen Geständnisrecht nicht, da nicht. Er macht einen sehr fitten Eindruck, er ist 81, braun gebrannt, schlohweißes Haar, war sichtlich erregt, als die Staatsanwältin so die entscheidenden Passagen aus der Anklageschrift verlesen hat, auch als es um Olaf Scholz geht. Also da können wir noch einiges an Unterhaltung erwarten.
Apropos, welche Erwartungen haben Sie denn jetzt an diesen Prozess? Also welche Konsequenzen wird er haben, immerhin 10 Jahre nach den ersten Hinweisen auf den schwersten Steuerbetrug in der deutschen Geschichte, jetzt für Deutschland, aber auch für den Bundeskanzler?
Naja, was Olearius schaut dem Gefängnisstrafe entgegen. Seine rechte Hand, der frühere Generalbevollmächtigte der Warburg Bank, ist bereits zu 5,5 Jahren verurteilt worden. Die Bank wurde dazu verdonnert, diese Gelder zurückzuzahlen. Also, dass die Cum-Ex gemacht haben, steht außer Frage. Jetzt geht es allein darum, die persönliche Schuld von Olearius nachzuweisen. Aber wer die Anklage gestern gehört hat oder sie vielleicht sogar gelesen hat und noch die ein oder anderen Dokumente und E-Mails kennt, ist das eigentlich eine sehr, sehr eindeutige Angelegenheit. Also die Frage ist, wie viele Jahre er bekommt. Da stehen bis zu 10 Jahren im Raum.
Aber was soll jetzt dann im Untersuchungsausschuss noch geklärt werden, was jetzt in diesem Gerichtsverfahren nicht geklärt werden kann?
In dem Gerichtsverfahren geht es ja um die persönliche Schuld von Christian Olearius bei diesen Cum-Ex-Geschäften. Im Untersuchungsausschuss geht es um die Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers. Hm. Der saß natürlich gestern wie ein Elefant mit im Raum. Sein Name fiel auch in der Anklageschrift, da wurde er 27 Mal erwähnt, aber als Zeuge. Da geht es halt um die Treffen zwischen ihm und Christian Olearius. Aber Scholz steht nicht oder sitzt sitzt nicht auf der Anklagebank, obwohl es jetzt wieder erneut Anzeigen gegen ihn gibt.
Ja, also Sie recherchieren ja schon so lange in dem Fall. Ich weiß nicht, wie offen Sie sprechen können, aber was erwarten Sie denn, was mit Olaf Scholz innerhalb der nächsten Monate oder Jahre passiert in dem Fall?
Ich glaube, dass es ganz spannend wird im Wahljahr, weil da gibt es einen Untersuchungsausschuss. Ein Untersuchungsausschuss im Bund hat natürlich andere Möglichkeiten als dieser Untersuchungsausschuss, der momentan in Hamburg agiert. Wenn dann noch die ein oder anderen Unterlagen ans Tageslicht kommen oder dann Leute auspacken, vielleicht Christian Olearius, dann wird es ein munteres Wahljahr für Olaf Scholz.
Der Journalist Oliver Schröm recherchiert seit 11 Jahren zu den Cum-Ex-Geschäften. Gestern ist ein wichtiger Prozess gestartet. Wie der ausgeht, wissen wir dann in ein paar Monaten und dann sprechen wir uns wieder. Bis dann.
Gerne.
Soll Deutschland der Ukraine Taurus-Marschflugkörper liefern oder nicht? Verteidigungsminister Boris Pistorius reagiert immer genervter auf diese Frage.
Die Frage Taurus ist mir jetzt in den letzten Wochen, ich will nicht übertreiben, aber gefühlte 320 Mal gestellt worden. Und der letzten Journalisten habe ich dann gesagt, wissen Sie was, ich kann die Frage jetzt auch echt nicht mehr hören. Sie wissen doch, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist.
Vielleicht. Bis heute, denn in Ramstein in Rheinland-Pfalz trifft sich zum 5. Mal die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe, allerdings ohne Pistorius, der wegen Corona kurzfristig absagen musste. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat PolitikerInnen und Militärs aus rund 50 Staaten eingeladen, um über Hilfen für die Ukraine zu beraten. Mit dabei ist auch der neue ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov.
Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Reporter im ARD-Hauptstadtstudio, mit Kai Clement. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Boris Pistorius hat ein neues Hilfspaket in Höhe von 400 Millionen Euro angekündigt. Da sind keine Taurus-Marschflugkörper dabei. Dazu sei noch keine Entscheidung gefallen. Wir haben ihn ja gerade ganz genervt gehört. Hängt die Entscheidung von diesem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe heute ab?
Nein, ich würde sagen, sie hängt ganz klar vom Kanzler ab, der ja auch zuletzt schon bei neuen Waffengattungen darauf geachtet hat, das gemeinsam mit den USA zu tun. Wir erinnern uns an die Entscheidung zu Kampfpanzerlieferungen. Auch da ist der Kanzler, da ist Olaf Scholz diesen Schritt erst gegangen, als dann schließlich die USA leicht widerstrebend ihrerseits Abrams-Panzer zugesagt haben. Und so würde ich das auch jetzt wieder sehen. Die USA haben eine so weitreichende Entscheidung über die Lieferung ihrer Marschflugkörper Attackams noch nicht getroffen, auch wenn der Druck bei den USA gleichermaßen ansteigt und Selenskyj sich da eine baldige Entscheidung erhofft. Wenn sich das bei den USA ändert, dann ist sicher auch in Deutschland Bewegung möglich. Und der Verteidigungsminister hat zudem auch erklärt, man müsse noch vieles prüfen. Die Geräte seien hochkomplex. Man rede da nicht über die Programmierung einer Kaffeemaschine.
Der Bundeskanzler hat offenbar Bedenken, dass mit deutschen Taurus-Marschflugkörpern auch Ziele auf russischem Gebiet angegriffen werden könnten. Großbritannien und Frankreich haben aber schon weitreichende Raketensysteme geliefert. Warum haben die Sorge anscheinend nicht?
Ja, einerseits geht es da um eine etwas geringere Reichweite bei diesen Waffen, aber auch natürlich mit denen könnte man russisches Gebiet erreichen. Das ist ja die Sorge, wie sie gerade ja auch angesprochen wurde. Die Ukraine haben immer versichert, dass sie bei den Waffensystemen, die sie aus westlicher Produktion erhalten, darauf achten, genau die Vorgaben auch einzuhalten und eben dann in diesem Fall konkret nicht russisches Gebiet anzugreifen. Und offenbar verlassen sich die Franzosen und auch die Briten auf diese Zusage. Und ähnlich hat sich der ukrainische Außenminister Kuleba ja auch bei dem Besuch von Annalena Baerbock gerade eben noch einmal in Kiew geäußert.
Wissen Sie, Sie werden es sowieso tun. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und ich verstehe nicht, warum Sie jetzt Zeit verschwenden. Sie haben ein paar Fragen, wir sind bereit, sie positiv zu beantworten. Also, lasst uns loslegen.
Let's do it. Und das meint eben genau diese Fragen nach der Reichweite und dem russischen Gebiet.
Die Ukraine bittet Deutschland ja schon lange um Taurus-Lieferungen. Damit könnten noch mehr Leben in der Ukraine gerettet werden, heißt es. Mehrere Ampelabgeordnete machen sich auch seit Wochen stark dafür, haben jetzt sogar einen Brief an Bundeskanzler Scholz geschrieben, aber der, hast du ja gerade auch schon gesagt, der bleibt zurückhaltend und wartet noch ab. Droht da schon wieder neuer Streit in der Regierung, auch was das angeht?
Ja, ich würde sagen, es ist ein neuer alter Streit, denn wir haben diese Diskussionen ja auch bei Panzerhaubitzen erlebt, bei den Kampfpanzern, bei der Diskussion um Flugzeuglieferungen und jetzt eben bei der Lieferung um Marschflugkörper. Und es sind auch oft dieselben Personen, die sich da bei den Grünen äußern, Anton Hofreiter, bei der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Andreas Schwarz war es jetzt bei der SPD. Klar ist, alle Beteiligten versuchen, den Druck aufs Kanzleramt zu erhöhen und das tut die Opposition gleichermaßen, denn auch die Union hat sich ja für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ausgesprochen, da besonders der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter.
Noch kurz zum Schluss. In der Vergangenheit sind beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein oft neue Waffenlieferungen angekündigt worden. Wir haben die Deutsche jetzt schon gehört. Was ist da diesmal zu erwarten?
Ja, es sind ja jedes Mal neue Pakete angekündigt worden, die oft dann aber schon auch am Vortag, Vorabend bekannt wurden, so wie ja jetzt auch bei der deutschen Waffenlieferung. Ich denke, dass wir da auch heute neue Waffenlieferungen, gerade was Munition betrifft, erleben werden. Das hat ja auch Deutschland angekündigt, denn die sind ungemein wichtig für die Durchhaltefähigkeit der Ukraine. Deutsche Verteidigungspolitiker hier in Berlin sagen beispielsweise, dass Russland pro Tag etwa das Zehnfache an Artilleriegranaten verschießt im Vergleich zur Ukraine.
Unser Kollege im ARD-Hauptstadtstudio Kai Clement über das Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe heute in Ramstein, bei dem es auch um deutsche Taurus-Marschflugkörper gehen dürfte. Dankeschön.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Jarvis Cocker, Sänger. Es ist in Ordnung, erwachsen zu werden, solange man nicht alt wird. Sei ehrlich, du bist jung.
Ende der Denkpause.
Jarvis Cocker, der Sänger von Pulp, wird heute 60 Jahre alt. Wir kommen morgen wieder jung und frisch zu Ihnen. Bis dahin.
Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.